Interview für CIO-Kurator zu dem Thema, sind die CIOs bereit für die Revolution? Mein heutiger Gesprächspartner ist Otto Schell von der DSAG. Herr Schell, was ist die DSAG?
Die DSAG ist der deutschsprachige SAP-Anwenderverein mit knapp 3200 Unternehmen, zusammengesetzt aus den DAX-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, Beratungshäuser, Universitäten. Wir haben ca. 60.000 Mitglieder aus den Unternehmen, die aktiv sind in über 180 Arbeitsgruppen. Und ich selber bin im Vorstand verantwortlich für das Thema IoT, Internet of Things und Business Transformation.
Ja, dann sind Sie ja ganz dicht an der Szene dran und sehen das natürlich aus verschiedensten Perspektiven, von der Ausbildung über die Anwendung bis hin zu natürlich zu denen, die da in der Praxis tätig sind. Wie ist es denn nun? Sind die CIOs bereit für die digitale Revolution?
Also ich habe 2013 mit einem Kollegen mal einen Vortrag gehalten zum Thema Digitalisierung und da sind wir noch leicht belächelt worden. Und wenn im Raum Leute lachen, ist es ja eher Verunsicherung. Also damals 2013, als auch das Thema Industrie 4.0 hochkam in Deutschland, war eher Verunsicherung. Ich glaube, wir sind aber immer noch in einer sogenannten Awareness-Phase, weil aus meiner Sicht wird Digitalisierung verwechselt mit Technologie zur Verfügung zu stellen. Und viele sind immer noch nicht in der Thematik drin. Was bedeutet es eigentlich für ihre Geschäftsmodelle? Was bedeutet es letztendlich für ein langfristiges Überleben?
Das ist natürlich dann auch schwierig für das alte Rollenverständnis der IT-Führungskräfte, die ja eigentlich eher dann eingestellt wurden, um Systeme bereitzustellen, um den laufenden Betrieb zu garantieren, um Kosten zu senken. Man muss natürlich auch ehrlich sagen, diese neuen Aufgaben, die jetzt kommen von Plattformen, von Data Science und anderen Dingen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen oder Internet der Dinge, das ist natürlich ein ziemlich hartes Brot.
Ja, es ist ganz klar ein hartes Brot, aber letztendlich habe ich eigentlich in der Presse oder in den Fachgremien keine Berufsgruppe in den letzten Jahren gesehen, die sich immer wieder selbst neu erfunden hatten. Das waren die CIOs oder die ITler, die ja dann letztendlich rausgegangen sind in den letzten Jahren und haben immer wieder gesagt, auch in den Unternehmen, wir verstehen Businessprozesse. Und das ist, glaube ich, jetzt das größte Dilemma, dass die Fachbereiche in den Unternehmen natürlich gerade diskutieren, wo geht die Reise hin und dann schnelle IT-Applikationen haben möchten. Sie reden dann über App-Implementierung, APIs, also diese Advanced Programming Interfaces, um ganz schnell vielleicht an Solutions kommen von Startups. Das heißt, was passiert ist, ist eigentlich aus meiner Sicht, dass die Fachbereiche jetzt Appetit bekommen haben. Und die IT, die in den letzten Jahren ihre Governance-Modelle aufgebaut haben, aus meiner Sicht momentan, ohne das jetzt positiv oder negativ zu sehen, nicht vorbereitet sind, A, auf diese neuen Strukturen, also in Richtung Investitionen, was bedeutet das für die Governance-Modelle, und B, sind sie mit der Geschwindigkeit, die der Fachbereich eigentlich jetzt braucht, um neue Modelle auszuprobieren, um Relevanz im Markt festzustellen, nicht gewappnet.
Also das diskutieren wir ja auch bei CIO Kurator schon sehr, sehr intensiv. Es gibt ja da auch für Indikatoren dafür. Das haben Sie ja gerade angesprochen. Es gibt natürlich Fachdisziplinen, die haben sich in den letzten Jahren ja fast schon zur Avantgarde für die Digitalthemen entwickelt, weil sie, aus ihrer Profession heraus das dann einfach dann angewendet haben und teilweise mittlerweile, zum Beispiel, wenn es um Content Management geht, über mehr Kompetenzen verfügen als jetzt nochmal der klassische ITler. Stichwort beispielsweise Marketing. Dass mittlerweile sogar Einkaufsentscheidungen für IT an den CIOs vorbeigehen. Das ist so ein bisschen der Indikator dafür, ne?
Ja, das ist richtig. Das liegt aber auch wirklich daran, dass, wie gesagt, das ein Umstellungsprozess ist. Ja, die ITler haben ja im Prinzip in den letzten Jahren versucht, immer diese sogenannte Shadow-IT einzufangen. Das heißt also auch versucht, mit dem Fachbereich Governance-Modelle aufzubauen, um sicher zu sein, dass die Portfolios nicht an denen vorbeigeht. Auf der anderen Seite haben die natürlich zum Teil auch für diese Shadow-Anfragen keine Lösungen geboten, weil sie in ihrem klassischen Rhythmus waren. Ne? Und ich mache mal ein Beispiel mit dem Thema SAP. Da haben sie klassische Release-Zyklen. Ja, da haben sie Projektvorbereitungszeiten, Testphasen, bis sie einen neuen Release eingespielt haben oder ein Enhancement-Pack. Nur diese Zeiten, die gibt's heute nicht mehr. Das heißt, wenn viele von Agilität reden, reden wir das zu machen im laufenden Prozess. Und das ist natürlich eine Umstellung. Und wenn dann die Fachbereiche, wie gesagt, von Kongressen zurückkommen oder von Gesprächen mit ihren Peers in anderen Unternehmensbereichen, und dann gucken sie auf ihr Smartphone, was sie täglich benutzen, wie schnell eigentlich eine Implementierung geht, und die ist dann auch reibungsfrei, erwarten die genau das heute von einer IT. Nur nochmal, die Brücke ist noch nicht geschlagen. Was bedeuten eigentlich die neuen Technologien in Richtung Jetzt-Modelle und Zukunftsmodelle? Daran hapert es halt. Und da bin ich halt auch jemand, der sagt, da muss der Fachbereich ganz klar in die Führung gehen und seine Anforderungen sauber strukturieren. Zweigerichtet, einmal in das, was brauche ich momentan, um mein Geschäft vielleicht ein bisschen besser und schneller zu machen, aber umso wichtiger, was brauche ich in der Zukunft, um noch relevant im Markt zu sein, damit auch dann Ausgaben nicht doppelt und dreifach gemacht werden.
Naja, ich habe so manchmal den Eindruck, dass aber die ITler immer noch mit ihrer alten Denke dann einfach nur versuchen, die Themen einzufangen und wieder in irgendein Gefängnis einzusperren. So ein bisschen habe ich jetzt auch den Eindruck, dass die EU-Datenschutzverordnung da so ein bisschen der Katalysator ist für diese Denke, dass sie nochmal so eine kleine Atempause bekommen, in ihren Silos weiterzumachen. Wie sehen Sie da den Status quo?
Also ich habe Ende November einen Vortrag in Berlin bei einer Veranstaltung, die nennt sich Symposium für Vorausschau und Technologieplanung. Mein Vortrag heißt Soziale Architekturen, Wege aus dem Dilemma des Technologiestaus. Warum habe ich so einen Vortrag gewählt? Weil ich genau das sehe, was Sie gerade gesagt haben. Die Technologie überholt uns momentan. Also die geht ja mit so einer Geschwindigkeit akzeleriert nach oben, dass wir nicht mehr genau wissen, ist das, was wir heute diskutiert haben, morgen noch State of the Art, gibt es da andere Lösungen? Das heißt, wir müssen uns anders zusammensetzen. Warum nenne ich das soziale Architekturen? Weil letztendlich geht es alles darum, im Unternehmen über Software so aufzubauen, dass ich End-to-End-Prozesse betreue. Das heißt, weiß, wie meine Kunden oder meine Consumer agieren, darüber schnell reagieren kann. Und so weit sind wir noch nicht, weil wir gedanklich immer noch starr in Prozessen sind und noch nicht erkannt haben, dass IoT nichts anderes bedeutet. Ich bin transparent. Ich muss in einem anderen Verhältnis, nämlich nicht mehr in einem 1:1 Verhältnis oder einem End-zu-End, sondern immer in End-zu-End-Verfahren arbeiten. Das ist die eine Krux. Das andere, und diese Datenschutzverordnung, die Sie angesprochen haben, ist für mich ein optimales Beispiel zu sagen, dass unsere Rahmenbedingungen das noch gar nicht berücksichtigen. Natürlich wird Datenschutz immer ein Thema sein, aber in einer Zeit, wo wir alle darüber reden, was bedeutet Digitalisierung, eine Datenschutzverordnung ins Leben zu rufen, die eigentlich eher einem 80er- oder 90er-Jahres-Standard entsprechen, weil das ist die Sprache, die wir damals gesprochen haben und nicht der heutigen Sprache, nämlich schnell akzelerieren, agil zu denken, kann natürlich als Alibi genommen werden. Ich sehe es aber eher anders, dass es Ressourcen fressen wird, die jetzt eine IT verwenden muss, zusammen mit den Fachbereichen, um dieser Datenschutzverordnung gerecht zu werden. Wie sehen Reports aus? Wie müssen Systeme aufgestellt werden? Wie müssen entsprechende Privacy-Abkommen gemacht werden? Die eigentlich, wie gesagt, Ressourcen fressen, um sich mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Also wie bauen wir neue Architekturen auf? Und das ärgert mich natürlich, weil da, wie gesagt, ein typisches Beispiel halt für ist, wo man aneinander vorbeiredet, man hat Gutes im Sinn, aber in falschen Reihenfolgen.
Also das ist ja, sagen wir, auch ein Problem, um halt aus diesen Silo-Gefängnissen rauszugehen. Sie haben das ja auch auf LinkedIn beschrieben, wir digitalisieren, aber oft optimieren wir nur Silos oder verschönern bestehende Organisationen durch den Kauf von Start-ups oder durch die Gründung von Labs. Eigentlich ist das ja so ein bisschen auch eine gewisse Orientierungslosigkeit im Top-Management, denn von der Ausbildung wäre der CIO eigentlich der richtige Berater, um diese Themen voranzutreiben. Das Problem Schatten-IT oder IT-Wildwuchs hilft ja dann am Ende dem Unternehmen ja auch nicht weiter.
Ja und nein. Also ich sehe die IT und den CIO in der Rolle des Technology Enablers. Das heißt, er muss mir so viel wie möglich ermöglichen, und das in einer sauberen Governance, dass es auch im Support und in der Nachverfolgbarkeit sauber da steht. Aber ich sehe eher das Rollenverständnis, dass die Fachbereiche immer mehr in Technologien reinkommen. Also wie gesagt, jeder Privatmensch kann mit einer App besser umgehen, wie er sich dann im normalen Geschäftsumfeld tut, wo er trainiert werden will. Aber die Fachbereiche werden immer stärker. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir in 5 Jahren noch von Analysen reden. Wir reden momentan von Analysen, weil wir zum Teil immer noch Wildwuchs in den Unternehmen haben, weil wir die Silos haben und jeder seine Daten versucht abzugrenzen, um sich zu rechtfertigen, warum er da ist. In Zukunft, wenn wir über Realtime-Systeme reden, über Machine Learning, Artificial Intelligence, dann werden wir Systeme haben, wo sie Entscheidungen im Moment treffen. Also wenn Sie zum Beispiel dann Märkte auf irgendeinem Dashboard beobachten, eine Marktentscheidung treffen, meinetwegen ein Produkt oder ein Service anders darzubieten, werden Sie sofort sehen, was bedeutet das für Ihr Gesamtunternehmen, wo werden Ressourcen frei, die Sie woanders besser steuern können. Das heißt, es wird dann der Fachbereich nicht mehr auf eine IT zu gehen und sagen, ich will einen Report, sondern der Report wird im System immanent sein, weil wir Realtime-Transaktionen und Analyse haben. Das wird sich komplett verändern und das wird auch die Zusammenarbeit in Richtung Kompetenzcenter steuern. Das ist meine Otto-Schell-Sicht. Was dann dazu parallel passieren wird, ist natürlich, was bedeutet Ausbildung? Und ich denke schon, dass sich Ausbildung ändern wird. Kognitive Themen werden eine größere Rolle spielen, aber das wird nicht nur in der Informatikausbildung zu sein oder in der Maschinen- oder Elektroindustrie, sondern auch in der Betriebswirtschaft, wo ja schon Diskussionen stattfinden. Wie kann man Ausbildung näher an diese Trends bringen?
Es gibt ja sogar schon Politikwissenschaftler, die umgesteuert haben auf Data Science. Also es gibt einen Professor in München, der jetzt ein neues Institut aufgemacht hat, der aus der politikwissenschaftlichen Ecke kam und der jetzt quasi das verbunden hat mit der Informatik und ein Data Science Institut aufgezogen hat. Sowas wird wahrscheinlich stärker kommen.
Das ist richtig. Also ich habe jetzt im Vorfeld, kann ich Ihnen schon mal einen Ausblick geben, am Montag, Dienstag findet eine Konferenz statt in Karlsruhe, die nennt sich EMEA SAP Academic Event, da kommen circa, oder beim letzten Mal waren da circa 300-400 Professoren und ich stelle mich dahin. Ich habe ein Nachmittags, also ich habe eben im Dinner-Event, also im Abend-Event 15 Minuten Keynote und einer meiner Überschriften ist natürlich ganz klar, Collaboration is key, ne? Also wie investiert man eigentlich in Education als Infrastruktur. Und da habe ich auch mal einen Post zugegeben, zu sagen, dass wir hier anders agieren müssen. Ja, da geht es darum, wie bereiten wir auch im Lernen und Education-Umfeld Startups ist das eine, aber auch, ich nenne die Gamification-Hubs. Also wie mache ich Lernen einfach für jedermann, weil ich glaube, Digitalisierung muss jedermann angehen. Und ich nenne das, was Sie gerade beschrieben haben, dann eher so eine Art Education Governance, ja, wo ich glaube, dass wir natürlich als Menschen immer Regeln brauchen, also gewisse Standards, ja, das kann eine 6-spurige Autobahn sein, solange wir keine Gegenfahrer zulassen. Auf der anderen Seite wäre aber auch wieder dieser Begriff Social Architecture, Education anders aufziehen müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich, plädiere ich, dass Education kostenfrei für jedermann sein muss. Dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen, weil ich glaube, es wird langfristig auch in andere Zusammenarbeitsmodelle gehen, wo es letztendlich um Talents geht, die abgerufen werden in den Markt rein. Und das Beispiel, was Sie genannt haben, Politikwissenschaften und kognitive Themen, gibt es ja schon lange. Also in den 80er Jahren, als ich in Aachen studiert habe, war eins unserer Nebenfächer Mathematik und dazu passte dann Spieltheorie. Spieltheorie ist einer der treibenden Theorien momentan in Machine Learning. Ja, also das passt schon, aber aus meiner Sicht muss das mehr kommen und vielleicht nochmal ein Punkt und das macht es umso schwieriger in Deutschland, solange natürlich Exportüberschüsse existieren und es uns scheinbar gut geht, lehnen sich natürlich viele zurück seit Jahren und sagen, ja, wir haben die besten Ausbildungen und. Wenn man dann aber mal ins Detail reinguckt, sind wir zu langsam, um zu adaptieren. Und mein Aufruf wird immer sein, die Geschwindigkeit dieser Adaption, diese Geschwindigkeit der Zusammenarbeit zu experimentieren und nicht theoretisch durchzuexerzieren.
Dafür bräuchten wir ja eigentlich nicht nur eine Revolution bei den CIOs, sondern auch im Bildungswesen. Das ist aber wirklich ein dickes Brett.
Da als wir damals angefangen haben, über das Thema zu diskutieren, also Gesamtkontext, Digitalisierung, habe ich immer einen Satz geprägt, wir haben nur Kopfschätze, keine Bodenschätze. Was ich damit sagen will, ist, dass wir nicht wie in Amerika, wenn Ölpreis nach oben geht, frecken können und damit den Ölpreis künstlich nach unten treiben, dann boomt die Industrie oder eigene Regeln bestehen, wie Unternehmen in Bankruptcy kommen und dann wieder nach oben kommen. Wir haben nicht den Luxus, den China hat mit Industrie 0.0. Das heißt, die brauchen keine alten Landschaften mit zu übernehmen und doch zu investieren, sondern die können direkt in neue Landschaften reingehen. Hier in Europa müssen wir lernen, wie kriegen wir unsere Kopfschätze, also unsere Intelligenz in eine Marktposition. Das heißt, Exportüberschuss nicht nur im Sinne von, wir bauen die besten Maschinen, exportieren die, sondern wir sind eigentlich eine globale Intellectual Property, die immer wieder neue Ideen nach vorne bringt. Und dazu gehört ganz klar die Art und Weise, wie wir ausbilden. Ja, also wenn, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber...
4 Stück.
Ja, ich sehe am Flughafen, sehe ich die Kinder mit iPad spielen. Ja, ist das immer gut? Vielleicht nicht, aber ist es, wo wir in der Zeit, in der wir sind, ja. Ne? Auf der anderen Seite, wenn die in den Kindergarten oder in die Schule kommen, gibt sowas nicht. Das heißt, die fallen immer zwischen Welten hin und her. Und ich glaube, da muss man durchaus hingehen und das vereinheitlichen. Ganz klar, in Deutschland ist es aus meiner Sicht Quatsch, über Bundesländer hinweg zu reden, sondern das muss einheitlich sein, um die Stärke Deutschlands nach vorne zu heben und damit auch Beispiel für Europa zu sein, wie man das aufbaut. Mhm. Ist es ein hehrer Anspruch? Ja. Ist es überlebenswichtig aus meiner Sicht auch?
Ja, das sagen Sie dann mal dem Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz.
Ja. Na gut, nochmal, also ich hatte Ihnen ja am Anfang gesagt, ich habe auch eine Gruppe, die nennt sich Are We Relevant Tomorrow, die versuchen sich natürlich alle zu rechtfertigen, aber nehmen Sie mal das Beispiel autonom. Wir können nicht autonom sein, wenn wir über verschiedene Stromnetze und Verantwortlichkeiten reden. Wir können nicht über autonom reden, wenn wir nicht autonome Geräte mit Städten, Ländern, Gemeinden verbinden und alle zusammenreden, wie die Assets ausgebaut werden. Das funktioniert nicht in einer Gesellschaft, die konföderativ aufgesetzt ist aus politischen Gründen. Wir müssen ja anders denken, ohne natürlich Konföderation aufzulösen. Aber ich bin der Meinung, wenn Unternehmen sich digital aufstellen, muss sich auch das Ökosystem drumherum digital aufstellen. Ansonsten funktioniert das nicht mehr in der Sprache.
Hm. Eigentlich auch bei allen Themen, ne? Ob das jetzt genau. IoT ist oder Industrie 4.0, das darf eben nicht an einer eigenen Werksgrenze enden. Oder das ist jetzt meine Plattform, das ist mein Internet 4.0 Ding und. Also da muss ich ja auch was ändern.
Ja, ganz wichtiges Thema, nämlich diese, das war ja Collaboration im Learning-Umfeld. Die Leute müssen lernen zu kollaborieren. Also mein typisches Beispiel sind die Pumpenhersteller, die sich heute hinstellen und sagen, wir sind Weltmarktführer. Ja. In einer IoT-Welt, wo man ja eigentlich Services anbieten will, ist deren Pumpe sichtbar. Ja, das heißt, im Prinzip kann die auf einmal jeder anbieten. Natürlich versucht man über, und da gibt es ja die Plattform Industrie 4.0 in Deutschland, über Diskussionen, die nennen sich leider etwas kompliziert Verwaltungsschalen, die das Intellectual Property einer Maschine zu schützen und dann Konnektoren herzustellen, wie die sich in einer Internet of Things Welt unterhält. Aber alleine die Tatsache, dass ich als Hersteller vielleicht nicht mehr eine Pumpe kaufen muss oder die leasen will, ist ein komplett anderes Businessmodell. So, und wenn ich das Gleiche habe mit einem Fahrzeug, was vielleicht in 10, 15 Jahren autonom ist, im Sinne, es fährt tatsächlich durch eine Landschaft und ist connected, da sind wir noch weit, weit von weg. Und es kann nicht sein, dass wir in Unternehmen überlegen, wie nutzen wir Technologie, um nicht nur andere Geschäftsfelder aufzumachen, sondern auch, um stringenter zu arbeiten, dass das nicht auch in Öffentlichkeiten reingeht. Da müssen wir ran, ist gar keine Frage.
Hm. Zum Abschluss, sehen Sie irgendwelche Persönlichkeiten oder einzelne Unternehmen oder Institutionen oder Verbände, die da schon in Deutschland weiter sind als so die Mehrheit der Unternehmen?
Ich würde es umgekehrt formulieren. Es gibt Ich glaube, in Deutschland sind wir gedanklich schon okay. Ne? Also es gibt ja die Plattform Industrie 4.0, die ja auch von der Bundesregierung unterstützt wird. Es gibt die großen Unternehmen, das sind immer wieder die gleichen, also wie eine Siemens, eine Bosch, die oder vielleicht auch im Softwareumfeld eine SAP, die da sehr aktiv sind. Das Thema ist aber, dass die immer schon sichtbar und aktiv waren. Die Frage ist eher, wie bekomme ich den ganzen deutschen Mittelstand in diese Diskussion mit rein? Und das ist ja einer meiner Bestreben, auch in dem Umfeld, in dem ich arbeite, denen die Möglichkeit zu geben und zu sagen, du musst nicht warten, bis die dir was vorgeben, sondern du kannst über bestimmte Plattformen auch mitreden. Also wie kriege ich einem Mittelständler, der ein gutes Geschäft hat, Machine Learning beigebracht? Nicht indem ich da hochdotierte Consultants hinschicke, sondern indem ich den in den Bus stecke und dann vielleicht mal einen Workshop mit ihm mache, wo er aus seinem Umfeld herauskommt und die Relevanz sieht. Ne? Machen wir mal konkrete Beispiele. Wenn ich sehe, wie viele Bauvorhaben wir in Deutschland haben, ja, allein wenn sie über die Autobahn fahren, und da wird nichts digital gebaut. Da ist vielleicht der Bagger digital vernetzt, ja, damit man sieht, ob der noch Öl hat. Aber wir legen keine Sensoren oder keine anderen digitalen Assets in die Straßen, um sie später zu nutzen. Das ist da, wo wir dran arbeiten müssen. Und sind wir inhaltlich weit? Ich glaube schon. Sind wir zu verhalten in der Art und Weise, wie wir das kommunizieren? Ja. Weil wir, glaube ich, alle gebrandmarkt sind von dem Thema gläserne Fabrik aus den 80ern, als Computer Integrated Manufacturing aufkam. Mhm. Und dann kam ja die Diskussion rum, was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Die will im Moment keiner haben, die Diskussion, die müssen wir aber führen. Und da zum Abschluss bin ich ein ganz klarer Vertreter von der Idee von Grundeinkommen oder auch wie muss, und das ist jetzt kein Quatsch, ein Roboter besteuert werden, um die Zeit, die er mir dann gibt, auch mir schmackhaft zu machen, damit ich was tun kann. Warum plädiere ich dafür? Die letzten Jahre, die Industrialisierung war dadurch getrieben, dass die Unternehmen erwirtschaftet haben. Jetzt ist eigentlich Zeit zu überlegen, wenn es tatsächlich in die neuen Welten gehen, wie erwirtschaften wir für den Menschen?
Ja, Herr Schell, das ist ein Riesenthema. Also wir haben schon gesehen, dass wir dann von einer IT-Problematik jetzt zu einer Veränderung des gesellschaftspolitischen Umfeldes uns Gedanken machen müssen. Aber man sieht, dass alles verzahnt ist, bis hin zum Thema Umlageverfahren, Rentenversicherung, Sozialsysteme, ja, etc. Maschinensteuer oder Robotersteuer. Also es ist ein Riesenthema. Das Problem ist halt, dass das eine mit dem anderen wirklich vernetzt ist und nicht singulär diskutiert werden kann.
Das ist ein Problem, das ist die Herausforderung, ne?
Ja. Und das werden wir weiter diskutieren, natürlich auch bei CIO Kurator. Herr Schell, ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank und danke für die Gelegenheit.
Jo.